Kolosser 3 den Schluss. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt in dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Ihr Sklaven, oder wie heißt es bei euch, ihr Knechte? Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren, nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Und es gibt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, was recht und billig ist, das gewährt den Sklaven und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Das darf Sie nicht verwirren, die Kapiteleinteilung ist sehr spät hinzugekommen, ist ziemlich willkürlich. Die ist eigentlich nur mehr so eine Ordnung, dass man so ein bisschen besser findet. Ja, also, wie eines Tages meine Mutter mir so eins hier zitiert hat von den Kindern, ich soll gehorsam sein, als ich Kritik an meinem Vater gewagt habe. Mein Vater stand mit der Zeit auf Kriegsfuß. Mein Vater, der konnte einfach die Zeit laufen lassen. Vielleicht habe ich dann das andere Extrem wieder gepackt. So ist ja immer wieder. Da versteht man wieder manches mehr. Und da hat meine Mutter gesagt, also Kinder sollen gehorsam sein. Und das habe ich ihr aber heimgezahlt, indem ich der nächste Vers ihr auch wieder in den Kopf gegeben habe, dass die Väter ihre Kinder nicht zum Zorn reizen sollten. Und so ist immer wieder, dass man die Bibel als Waffe benutzen kann. So kann man jetzt das auch gleich hören und sagen, so habe ich es auch empfunden. Die Frauen sollen sich den Männern unterordnen. Dieser Satz ist einer der missbrauchtesten Sätze der Bibel. Und in der Tat haben Männer das benutzt, um Frauen zu beherrschen. Sie können immer die Probe aufs Exempel machen und sagen, ist das wirklich aus dem Mund Jesu denkbar? So wie es sicher manchmal kam, dass man sagt, die Frauen, die sind einfach weniger wert oder die müssen sich dem Mann unterordnen, der Mann hat dann das Sagen. Ich muss sagen, es ist mir oft beklemmend, wenn ich in bibeltreuen Familien sehe, welche Position Männer einnehmen. Das ist nicht biblisch und nicht dem Geist Jesu entsprechend, also vom Heiligen Geist. Sondern das ist eine Tyrannei einer menschlichen Unart. Ja, wie mache ich dann das? Hier steht doch, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Jetzt schlagen Sie einfach auf Epheser 5, Vers 21. Epheser 5, Vers 21. Da ist jetzt auch wieder genau die Anweisung an die Familie. Und wie fängt da der Paulus an? Wer liest sonst?
Ordnet euch einander unter in der Furcht
Christi. Ja, er hat jetzt recht. Muss die Frau und Mann sich unterordnen, müssen sich beide einander unterordnen. Das ist ein Widerspruch in der Bibel. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Sondern wahrscheinlich war damals in der Gemeinde eben das Problem besonders da, dass die Frauen aufmüpfig wurden. Warum wurden die aufmüpfig? Im Altertum hat die Frau überhaupt nichts golden. Uraltes Beispiel, wenn ein Esel da war und ein Haufen Gepäck zu transportieren, ist der Mann geritten, Frau lief hinterher und trug das Gepäck. War die Stellung der Frau im Altertum. Die Frau hat die Arbeit gemacht, der Mann stand auf dem Marktplatz und hat philosophiert. In Griechenland immer so gewesen. Der Mann hat nichts getan. Und jetzt kam Jesus. Und wie ist Jesus mit den Frauen umgegangen? Deshalb ist ein Witz, wenn man Jesus da tut, als ob der was gegen Frauen gab, wie die Feministinnen und so. Aber es lohnt sich gar nicht, mit dem Unsinn sich auseinanderzusetzen. Denn gucken Sie mal, wie hat Jesus mit den Frauen ein wunderbares Verhältnis gehabt, wie die treuen Jüngerinnen waren, voll akzeptiert, voll hineingenommen in die Gemeinde. Gibt überhaupt keinen Hauch von Diskriminierung. Und deshalb hat es nämlich in der ersten Gemeinde fast eine Revolution gegeben, dass die Frauen in der Versammlung gesagt haben, hörst man, ja, jetzt endlich. Und dann sind die natürlich aufgestanden. Und da hat einiges auch in der Kultur einfach gekracht. Und deshalb wundert mich es gar nicht, dass der Paulus immer wieder auch die Frauen bittet, doch zurückzustehen noch einmal und diesen revolutionären Aufbruch nicht zu machen. Also ganz einfach, die Gleichberechtigung der Frau ist eine Frucht von Jesus. Ohne Jesus gäbe es keine Gleichberechtigung der Frau. Und das trifft für viele Gesellschaften unserer Welt zu, wo die Frau missachtet oder unterdrückt oder diskriminiert wird. Aber bei Jesus gibt es keine Diskriminierung. Und ich sage das immer bei jeder Trauung, da sage ich ja zwei Bibelworte. Das eine ist, dass Gott schuf den Menschen ihm zum Bild. Das ist nochmal ganz wichtig, dass wir auch in unserem Frausein und Mannsein so nach dem herrlichen Plan von Gott geschaffen sind. Sie müssen auch da das wirklich akzeptieren können und Gott darüber preisen können. Er hat mich wunderbar gemacht und ich nehme mich so aus der Hand Gottes. Aber das zweite Wort, weil es da heißt, ich will ihm eine Gehilfin schaffen, die um ihn sein. Das ist auch ein Missverständnis, dass die Frau also da ist zum Putzen, Nähen, Kochen, Stricken, nicht? Niedrige Arbeit tun. So habe ich schon mal Sektenplätzchen gelesen. Das ist ein Quatsch. Gucken Sie doch in die Kirchengeschichte hinein. Und überhaupt ist es ein Blödsinn, wenn man macht, das sei ein Problem vom 20. Jahrhundert. Wir haben doch wann war das? Die englische Königin Victoria gehabt und die Maria Theresia, also gerade auch in der früheren Kultur immer selbstverständlich, dass eine Frau sich entfalten darf. Das war doch eine Frucht des christlichen Glaubens. Jeder mit seinen Gaben. Denkt nur ein Beispiel aus dem Anfang unseres Jahrhunderts, die Frau vom Theodor Heuser war da immer selbstverständlich. So was die Feministen jetzt bringen, ist was total anderes. Die schlüpfen in die Männerrollen hinein. Und die fordern auf irgendwelche Rechte, dass sie nach der Parität irgendwelche Positionen erklimmen können. Hat ja überhaupt keinen Sinn und will ja, was soll dabei rauskommen? Sondern das ist ein wirklich geistliches Anliegen von Jesus her, dass Frauen sich voll entwickeln können. Voll ihre Gaben zur Entfaltung bringen können und sie sehen das doch und wissen das doch, wie das auch ist. Wir können das uns doch überhaupt nicht vorstellen und das waren wirklich kulturelle Grenzen, wenn man dann gesagt hat, gewisse Berufe können nicht sein und so. Vom Geistlichen, Biblischen her geht es darum, dass beide sich gegenseitig unterordnen. Hier geht es um die Familie. Und eine Ehe kann nur funktionieren, wenn jeder sich unterordnet. Und ich sage das jetzt nicht bloß für die Verheirateten, sondern es geht in abgewandelter Form genauso für die Kinder und die Alten oder für sie mit ihren Verwandten oder die Großeltern und die Generationen, die miteinander leben. Nur mit der Unterordnung kann ich überhaupt existieren. Das ist die erste Voraussetzung, wie es überhaupt funktionieren kann. Nehme ich mal ein Beispiel aus der Ehe. Das ist ganz schlimm, wie heute junge Leute in die Ehe hineinrutschen, die sagen, sie gefällt meinen Augen, das ist wieder Simson, und dann heiraten sie eben. Das ist also vorprogrammiertes Elend. Ich bitte immer wieder die jungen Leute und sage, die Verlobung sei eine wunderbare Zeit, eine Zeit, die man nochmal hat zur Kündigung. Man kann so Verlobung ohne Probleme auflösen. Das ist in unserer Kultur herrlich geschaffen. Die Verlobung ist ja ein kulturelles Instrument. Vor der Ehe, vor dem Zusammenleben, auch vor irgendwelcher Bindung, auch leiblicher Art aneinander, haben die beiden Zeit, in ganzer Ruhe miteinander ihr Leben zu planen. Und da muss man merken, dass es überhaupt nur geht, indem jeder fortwährend sich unter den anderen drunter gibt. Und wenn diese Dienstbereitschaft nicht da ist, geht es nicht. Ich habe ja das nette Mal erlebt, dass sich ein Brautpaar abgemeldet hat und sagt, so wollten sie nicht Hochzeit haben. Sie wollten beide emanzipiert und frei jeder sich selber verwirklichen. Ich sage, das geht nicht, können sie nicht Ehe schließen. Das können sie auch nicht machen als ein großes Opfer. Heute mag es so aussehen, dass etwa, jetzt, wenn Sie unsere Ehe nehmen, dass Sie natürlich sagen, meine Frau hat das größte Opfer gebracht, sie hat alles aufgegeben, alles verlassen und muss immer wieder den Kopf einziehen bei dem tyrannischen Mann. Aber es ist trotzdem was Wunderbares und ich benutze das immer gern bei den Traugesprächen und rede mit den Brautpaaren über diesen ganz wichtigen Punkt und sage, wenn ihr einander nicht annehmen könnt als Gottes Gabe und sagt, das ist das größte Wunder, dass mir Gott diesen Menschen gegeben hat und ich bin ihn eigentlich gar nicht wert. Und ich muss jetzt gucken, wie ich diese Gabe auch richtig ehre. Das ist eine ganz andere Einstellung da, denn das ist natürlich in der Ehe, sind es tausend und abertausend Verschiedenheiten, die zusammentreffen. Und das ist jetzt nicht nur in der Ehe so, sondern auch sonst in der Familie, in der Verwandtschaft. Es ist natürlich bei jedem von uns die Idee immer mal drin gewesen, dass man irgendjemand über den Leisten schlagen kann. Aber bei ihren Kindern können die überhaupt nichts machen. Sie können nichts machen, sie können nur lieben. Und das ist vielleicht die Erkenntnis, die bei mir in dieser Klarheit richtig rauskommt, wenn man Großvater ist. Aber es ist tatsächlich auch schon früher so gewesen. Sicher wollen wir den Kindern nicht alles durchgehen lassen. Und wir haben Ordnungen in unserer Familie, die uns wichtig und heilig sind. Aber da, wo diese gefährdet sind, wir können auch nicht viel mit Druck machen. Und nur in der Liebe bewegt sich etwas. Wenn der andere unter Liebe willen sagt, du bist so groß und jetzt möchte ich dir auch mal, und dann kommt es auf einmal zum Gespräch. Ich behaupte auch immer, dass die Frauen wissen müssen, wie man Männer psychologisch behandelt. Wenn sie das nicht wissen, hat es gar keinen Wert, dann sollen sie es bleiben lassen. Wenn der Mann müde nach Hause kommt, kann man mit ihm sowieso nichts reden. Und wenn man dann gleich sagt, der Sohn hat wieder einen Sechser mitgebracht aus der Englischarbeit und so, dann muss man sich ja nicht wundern, wenn der Krach sehr nahe dabei liegt. Das sind Frauen normalerweise psychologisch, sie sollen auch nicht der Mann überfallen, was sie ohne sein Wissen gekauft haben. Aber es gibt ja Momente, wo sie ihm was unterlegen können und dann herrlich das haben. Das Untertanensein ist gar nicht eine Erniedrigung, im Gegenteil, es ist eigentlich der erfolgreichste Weg, um Einfluss zu gewinnen, über die Liebe. Denn so haben die Beziehungen überhaupt begonnen. Und Kinder mit ihren Eltern können nur über die Liebe gehen. Wenn sie wissen, wie sie berührt sind, wenn ihnen ein Kind Freude macht und hat da was gemalt, dann sind sie auf einmal offen über die Liebe. Und wir meinen immer, man muss dem anderen das mal sagen, der weiß das, der wissen tut jeder, was richtig ist. Aber wir können es nicht umsetzen. Und die Liebe ist der einzige Schlüssel. Und deshalb das Untertansein heißt ja, wir denken da immer an den Soldaten, der unter dem Offizier steht. Um das geht es ja gar nicht, sondern das irgendwo sich drunter stellen. Und das ist mir wichtig, dass vor der Trauung, vor dem Hochzeitstag, zwei Brautleute sich eigentlich bewusst machen. Ich gebe jetzt sehr viel von meiner Selbstständigkeit auf, aber nicht, dass ich mich dem unterwerfe. Aber im Leben geht es natürlich nicht dauernd, dass man jedes Mal eine Bundestagsdebatte hält, wenn man morgens aufsteht und wann es Frühstück ist und was man plant und wo man reist. Und da muss man irgendwo sagen, ich kümmere mich nicht drum und das soll meine Frau machen und das ist ihr Teil. Und es hat ja gar keinen Wert. Das sind ja in allem verschieden. Glauben Sie, Eltern können sich je... Die haben dann nie der gleiche Geschmack, welcher Name für die Kinder schön ist. Oder man kann im Grunde in jeder Kleinigkeit sich zerstreiten und zerbeißen. Und meine Frau nimmt immer das schöne Beispiel von der Zahnpastatube. Der eine drückt vorne und der andere drückt hinten. Da kann man lange Debatten machen, wie es richtig ist und wie es besser ist. Und da gibt es so wesentliche Probleme in einer Ehe, bis man merkt, halt mal, wir sind einander gar nicht wert. Und wenn Sie diesen Blick nicht haben, und da heißt es ja in dem Herrn, wie sie es gebührt in dem Herrn. Wo wir uns im Licht Gottes als fehlerhafte Menschen sehen, sündige Menschen mit allen Mängeln, da wundern wir uns überhaupt, dass der andere Mut hat, mit uns nur weiterzumachen. Und das ist der Ansatzpunkt. Dass man auch offen seine Fehler sagen kann und seine Probleme und seine Schwierigkeiten. Im nächsten Vers: Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ich weiß nicht, was das heißt mit dem Bittersein. Habe Sie eine Idee? Ich habe die Bibelkommentare gewälzt, niemand kann es genau sagen. Manche vermuten, es sei eine spezielle Situation in Kolosse gewesen, aber es weiß niemand genau. Aha, ja. Also, etwa der Hans, wie heißt er noch, der De Boer, sagt auch in seiner Wuppertaler Studienbibel, es ist Männerart, immer bitter zu sein, aber ich kann auch sagen, ich kenne auch viele Frauen, die bitter sind. Also, gell, ob es mehr dem Naturell entspricht. Es könnte sein, dass einfach in Kolosse es eine ziemliche Wunde war, dass Männer mit dieser neuen Situation ihrer aufmüpfig gewordenen Frau schlecht fertig wurden. Und da hat er gesagt, ihr müsst es unter die Füße kriegen, ihr müsst euch mit dieser Situation abfinden und müsst zurechtkommen. Ihr könnt beim Paulus immer wieder beobachten, wie der Paulus ja sehr konservativ denkt. Das haben ihm ja viele radikale Revolutionäre vorgeworfen, besonders wenn man nachher in die Sklavenfrage kommt. Warum hat er nicht einfach gesagt, spreng die Fesseln? Der Paulus hat gemeint, es ist eigentlich gar nicht so wichtig. Und das kennen Sie aus einem Ehekapitel und sagt, heiraten und nicht heiraten, es lohnt sich eigentlich die Diskussion nicht, der Herr kommt bald. Und das ist richtig. Es ist eigentlich eine kurze Spanne seines Lebens, wo man gar nicht seine Zeit zubringen soll in all diesen Strukturfragen. Und wenn heute das einer will und sagt, ich habe ein neues Frauenbild, dann soll er dafür kämpfen. Ich denke, es ist vielmehr wichtig, wie wir die alten Ordnungen mit einem neuen Geist erfüllen. Und darum ging es um Paulus. Und da ist gar nicht wichtig, und ich bestreite das der Emanzipationsbewegung, dass sie irgendetwas für die modernen Frauen bewirkt. Denn wenn ich das sehe, wie in den vergangenen Jahrhunderten Frauen große Positionen errungen haben. Selbst im katholischen Mittelalter finden wir sie unter den Philosophen und den Künstlern überall. Aber ich möchte mithelfen und gegen Diskriminierung kämpfen. Und das haben Sie auch schon bemerkt, dass wir alles nur vermeiden wollen. Ich glaube, in den letzten 10 Jahren ist bei mir nie vorgekommen, dass ich gesagt habe, Brüder und Schwestern, sondern immer Schwestern und Brüder und so, dass sie immer vorne anstehen und dass wir jede Form der Diskriminierung meiden, die irgendwo möglich ist. Wenn wir es nicht zu Albernheiten zum Schluss noch ausarten lassen. Beim Kirchentag habe ich ja von den Papphockerinnen geschrieben. Papphocker männlich ist ein Papphockerinnen. Von den Kartoffeln, auf die man gesessen ist, das sind die Papphockerinnen. Auch wenn Männer drauf sitzen. Also das ist ja alles blöd und dumm. Sondern es geht mir wirklich darum, dass wir wieder sehen, von Christus her sind beide beauftragt, aber Mann und Frau sind nicht gleich. Sie haben nur die gleichen Rechte. Aber natürlich sind sie nicht gleich. Das ist ein Unterschied zwischen Mann und Frau, ne? Haben Sie auch schon gemerkt. Gewisser Unterschied, sie sind ganz verschieden, auch in ihren Gaben, auch in ihren Empfindungen. Manchmal versteht man ja die Leute nicht, wenn sie sagen, also meine Frau, die ist so komisch. Und dann erwähnen sie irgendwas, dass sie also die Zeitbegriffe etwa nicht pünktlich, sagen, Frau hat einen völlig anderen Zeitbegriff. Was würden Sie sagen, wenn Ihre Frau körperlich so aussehen würde wie ein Mann? Sie ist auch in der Seele völlig anders. Und Gott sei Dank hat sie einen anderen Zeitbegriff. Die hat nicht der Uhr statt des Herzens, sondern die hat, das 10 Minuten kann auch mal eine Dreiviertelstunde sein oder so. Warum denn nicht? Weil sie mit Herz das Ganze fühlt. Das ist ganz anders. Wir Männer, wir gucken mit der Stoppuhr, wir hören das im Blut und so. Und das ist einfach wunderbar, wenn man das sieht. Das ist ein Wunderwerk, was hier zusammengreift. Und darum geht's dem Paulus, und ich möchte bloß bitten, das nicht jetzt wieder immer so zu verstehen, als ob der Mann das Haupt sei. Auch das Haupt bedeutet ja nicht eine Unterjochung des Leibes unter das Haupt, sondern es bedeutet eben, dass gewisse Fragen so sind. Im Normalfall dürfte es auch der Mentalität entsprechen, dass Frauen eigentlich sehr froh sind, wenn Männer gewisse Aufgaben erledigen, aber sie sicher nicht bevormunden. Da liegt ein ganz, ganz kleiner Unterschied. Wenn man sagt, meine Frau braucht sie gar nicht fragen, das sage ich gleich, was die denkt, gell? Gerade so nicht. Liebe, ihr Männer liebt eure Frauen. Und bei der Liebe dachte Jesus an die Liebe, die er lebt. Und Paulus dachte an die Liebe. Das ist heute ganz arge Verengung. Und eigentlich das Elend, dass die meisten der modernen Menschen so primitiv geworden sind, dass für sie die Liebe sich bloß noch auf Schlafen verkürzt. Und das, was am wenigsten wahrscheinlich mit der Liebe Jesu zu tun hat. Und das völlig weg, und das ist jetzt für die ganze Familie da. Wenn Sie denken an die Probleme mit den Alten in unseren Familien, mit den schwierigen Leuten, mit den Enkelkindern und Kindern, wo man liebt sie. Und nur die Liebe ist das Motiv. Und da ist man ein Schuldner. Wenn man dann nochmal liest, 1. Korinther 13, die Liebe ist nicht, eifert nicht, sie ist langmütig, sie ist freundlich, sie erbittert sich nicht. Ach, das wäre doch wunderbar, wenn wir wieder das lernen würden. Ihr Kinder seid gehorsam den Eltern in allen Dingen. Das ist ein harter Satz. Und das ist in der Tat wahr. Wenn wir den Eltern unter uns etwas an Fehlern vorhalten müssen, dann dieses. Ich habe heute Mittag Altenbibelstunde gehabt und habe mit denen das gemacht. Ich habe gesagt, ich nehme euch das übel. wie ich junger Vikar war, habe ich überall bei jedem Hausbesuch gehört, unsere Kinder sollen es mal besser haben. Und das war der Fehler. Ihr habt gemeint, ihr müsst den Kindern die Steine aus dem Weg räumen und damit habt ihr sie fürs Leben untauglich gemacht. Ihr habt ihnen alles weggenommen. Es war doch in eurem Leben der schönste Triumph, dass ihr schon mit 10 Jahren Kartoffeln aus dem Acker habt rauslesen müssen und helfen müssen und schaffen müssen. Und das hat euch erfüllt gemacht, da seid ihr gesund geworden und gestählt. Und unsere jungen Leute hat man verwöhnt. Ich verstehe Eltern nicht, wenn sie Jungen, Buben erziehen und sie nicht wie Mädchen alle Hausarbeiten machen lassen. Das ist unverantwortlich. Solche Mütter gehören versohlt. Sag's mal ehrlich. Das gibt's überhaupt nicht. Weil es hat doch gar keinen Sinn, wenn heute im Haushalt, warum soll der Mann nicht auch, der sitzt vor dem Fernseher und Frau tut Küche richten oder was? Was sind das, was ist für Rollenverteilung? Heute sind die Frauen ja alle auch in irgendwelchen Tätigkeiten und Aufgaben drin. Und deshalb ist es so wichtig, dass Kinder früh das Gehorchen lernen. Auch hier ist eine übertriebene Freiheit gar nicht da, dass wir diesen Gehorsam als Autoritätspersonen dann nicht missbrauchen, überziehen dürfen, das ist wichtig. Also ich bin immer aufgewachsen, die Geschichte hat mein Vater, ich weiß nicht, 100.000 Mal erzählt von dem Mostfest, habe ich Ihnen auch sicher schon oft erzählt. Hier schon, gell, 1.000 Mal. Also da hat der Vater den Sohn runtergeschickt beim Mittagessen und hat gesagt, geh in den Keller und hol Most im Krug. Und der Bub kommt drauf und sagt, Vater, du sitzt jetzt an der Essen hin und jetzt wird gegessen und du schwätzt jetzt nichts. Sagt, aber Papa, du hältst deinen Mund. Er sagt, aber Papa, jetzt, wenn du nicht ruhig bist, fängst du eine. Also jetzt nach dem Essen und so. Und nach dem Essen sagt der Vater, jetzt was ist los? Und sagt er, ich krieg der Mosthahne nicht zu. Und das hat mein Vater mir immer wieder erzählt, wie die Autorität auch furchtbare Misserfolge zeitigen kann, weil sie dumm ist und weil sie blind ist für die wirklichen Notfälle. Und das ist auch schön, wenn Eltern das wissen und sagen, es darf doch nicht in unserer Familie so sein, dass vor einer Autoritätsgläubigkeit das ist. Und wir wollen doch auch unsere Kinder schon früh daran gewöhnen, dass sie ganz offen wissen, unsere Eltern machen auch viel falsch. Und es ist doch wunderbar, wenn Eltern sich vor die Kinder entschuldigen. Aber Kinder müssen auch gehorchen lernen. Und ich verstehe das nicht, dass heute eine Unklarheit in der Erziehung herrscht. Dass man Kinder alles erlaubt und dann predigt man wieder, dann komm her und mach das. Unsere sogenannten freiheitlichen Eltern sind wahnsinnig autoritär, wie eine frühere Generation gar nicht war. Sie sind bloß inkonsequent und das muss für Kinder ja einen verrückt machen, wenn man denkt, jetzt darf ich das nicht und vorher durfte ich es und vorher war es witzig und dann hat man gelacht und jetzt ist wieder nicht recht. Aber dass Kinder sich einordnen müssen, ist doch klar. Ich habe nur eine Frage jetzt in unsere lieben Kindergärtnerinnen da. Heute wird es beim Kindergarten immer gesagt, die Kinder sollen in den Kindergarten, die müssen auch mal lernen, dass sie sich da vor der Schule einordnen. Und dann habe ich gedacht, ich hätte immer gerne den Kindergarten noch als einen Platz, wo sie sich frei entfalten dürfen. Sie müssen im Leben dauernd noch einordnen. Aber es ist furchtbar, wenn es einem Kind schwerfällt, auch mal den Mund zu halten oder hinzusitzen. Wir haben in den Mütterkreis unsere alte Tante Erna vom Kindergarten gebeten. Ich weiß nicht, die hat mit 70 Kindern in einer Gruppe früher Kindergarten gehabt. Sie hat gesagt, erzähl das mal wieder Mütter, wie man das früher gemacht hat, rein technisch. Und die haben einfach gesagt, die Mütter machen sich selber nervenkrank, indem sie die Kinder viel zu viel zulassen. Da kann man überhaupt kein Kind mehr haben. Wenn man denen so viel durchlässt, da kann sich ihr Kind nicht mehr orientieren. Und deshalb verstehe ich den Paulus. Es ist auch gut, wenn man dem Kind einfach sagt, du, hör mal, jetzt ist Schluss. Ich bin meiner Frau dankbar. Ich glaube, sie hat in all den Jahren unserer Ehe, obwohl unsere Kinder wirklich sehr nah beieinander liegen, ich glaube, nie einen Gottesdienst ausgelassen. Und Kinder halt ins Bett gebunden und hat sie da fest und das Schlafsäckle drin oder was weiß ich, das ging auch. Wenn man darf auch nicht, dass die Kinder einen völlig manipulieren und irgendwo, sie haben ja kein bleibender Schaden oder nicht, so ein schlimmer Fortgetrag, das Gehorsam sein, irgendwo, dass man sagt, das ist es. Ich frage mich ja auch hier immer die Welle, manche sind ja entsetzt, wenn man sagt, ich lasse mir doch den Gottesdienst nicht vermiesen. Ich kann ja ein babbelndes Kind die ganze Predigt futsch machen. Und ich finde es so wunderbar, dass die Eltern das mittragen. Ich weiß, welches das Opfer ist. Wir haben da immer schon Eltern gehabt, die sagen, drüben sind so viele Kinder, deshalb setze ich mich mit meinem Kind rein. Das singt halt bloß nebenher, schreit ein bisschen und so. Wir haben gesagt, nein, wir wollen das Wort Gottes hören und das ist schwierig. Und da haben wir, aber die Kinder sollen uns auch nicht terrorisieren und Kinder müssen das wissen, es hat auch keinen Wert. Sie müssen sehen, was das heißt hier mit diesem Wort. Ich finde, es ist gut, dass der Paulus sagt, mit dem Gehorsam ist ganz praktisch. Aber nicht Kadavergehorsam, das ist doch überhaupt nicht gemeint. Und Sie wissen das doch im Leben auch. Ich wundere mich, dass es heute Leute gibt mit 25 Jahren und 30 Jahren, die nicht wissen, wie man sich benimmt. Man muss doch auch bei einem Vorgesetzten dem nicht gleich sagen, Sie sehen mal komisch aus mit Ihrer Nase oder so und Ihr Glatze sieht auch lustig aus oder so. Man muss sich auch mal irgendwo zurücknehmen und nicht alles erzählen, was man gerade an Unverschämtem im Mund bewegt. Im Leben muss man manchmal gehorsam sein und den Kopf einziehen, wenn man seinen Weg gehen will. Auch in einer freiheitlichen Welt kann man nicht gerade tun, was man will. Sonst stößt man im Leben immer an und deshalb war es doch gar nicht so schwierig. Deshalb gilt das, dass Kinder den Eltern und das gilt auch dann den Großeltern, ich sage das nicht, weil wir zu diesem heiligen Stand gehören, sondern dass es etwas gibt gegenüber der vorigen Generationen. Da kommt in der Bibel noch etwas Zweites hinzu. Die Arroganz der Jugend ist etwas teuflisch-dämonisches. Das finden Sie in der Bibel zum Beispiel bei dem Nachfolger vom König Salomo. Als dieser Rehabeam den Königsthron übernahm, hat er die Alten gefragt, soll ich die Steuerlast erleichtern? Die Alten haben gesagt, unbedingt, das war viel zu viel, was der Salomo verlangt hat. Und hat die Jungen gefragt, übrigens ist im Hebräischen das gleiche Wort, die Jungen, wie die Buben, die beim Elisa wegen Kahlkopf gebrüllt haben. Das sind Männer bis zu 40 Jahren gewesen. Keine Buben, Kindergartenkinder. Gell? Das waren die Jungen. Die Jungen haben gesagt, nein, denen muss zeigen, wo es lang geht. Und das hat dem Rehabeam gefallen und dabei hat er Israel zugrunde gerichtet. Und das Land wurde gespalten und zerfiel in zwei Hälften. Und das finden Sie in der Bibel überall, dass Junge kein Gefühl haben und die Weisheit des Alters ist etwas Großes. Ich habe etwa in Gremien, auch in der Deutschen Evangelischen Allianz und so, nie verstanden, warum man da sagt, mit 65 muss man raus aus den Gremien. Ich muss jetzt aufpassen, wenn ich auch immer näher an diese Schranke rücke, dann meinen die Leute, ich rede für meine Person und ich könnte dann die Sache nicht loslassen. Ich glaube nicht, dass es das Problem ist. Ich habe immer gut gefunden, wenn in gewissen Gremien auch ein hoher Prozentsatz Älteste dabei waren. Das Wort Älteste meint ganz bewusst auch Leute mit einer Lebenserfahrung. Ich kann mich wirklich sagen, dass ich mich freue, dass wir im Kirchengemeinderat auch Leute drin haben, die über 65 sind, weil sie immer nur das Beste bringen. Und wenn wir das nicht mehr achten, dann haben wir keine Korrektur. Und die Jungen haben keine Korrektur. Und ich finde auch das so wunderbar, dass unsere jungen Leute in der Gemeinde überhaupt nie einen Generationenkonflikt gehabt haben. In all den Jahren, wo ich da war, habe ich das nie gehört. Sondern dass sie immer wieder kommen und sagen, habe ich einen Rat und so. Ich gehe ja gar nicht zu ihnen hin, um ihnen die Freiheit zu lassen. Sie suchen die Brücke. Und dann ist was gesegnet von dem Herrn. Wir wollen sie gar nicht bevormunden. Wir wollen ihnen auch keine Auflagen geben, weil wir ihnen blind trauen und wir wissen, sie lassen sich vom Geist Gottes leiten. Aber da liegt der Grund, warum ein Gehorsam verpflichtend ist, auch für Junge und ihnen oft gut tut. Und es ist schade, wenn das zerbricht. Wenn Junge gegen die Alten sich auflehnen, wenn die Alten es überziehen, das gibt's auch, und sagen, weil mir eure Musik nicht gefällt und eure Lieder und eure Klampfen, das habe ich auch schon erlebt in Gemeinschaftsstunde. Klampfe ist vom Teufel. Nicht? Und dann ist alles kaputt. Weil sie gar kein Verständnis und aber keine Liebe haben. Eine Liebe, die gibt auch einen Freiraum, wo man dann nicht alles überzieht in Enge. Und da ist eben, dass ihr Väter erbittert eure Kinder nicht, dass sie mich nicht scheu werden. Darf ich noch ein bisschen weitermachen? Ich glaube, das müssen wir an einem Stück heute noch haben, aber es wird ein bisschen praktischer. Erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Was habt ihr da für andere Worte noch? Übersetzungen? Scheu? Mutlos. Schön, Frau Wildermuth. Mutlos. Ich würde auch sagen, damit sie nicht seelisch geschädigt werden. Unwillig. Wir können gar nichts machen, auch nicht seelische Krankheiten verhindern. Es soll nicht einer meinen, ich würde das jetzt auf die Ursache zurückführen wollen. Aber es gibt auch Fälle, wo man sagen kann, das wird furchtbar, wie das Kind geschädigt wird. Sei das durch eine falsche Enge, dass man sagt, dieses Kind hat nie einen Mut, sei es, dass man immer wieder die Eltern sich als vorbildlich ausstellt, für ihr Kind auch furchtbar. Was ist es für ein 6- oder 8-jähriges Kind wunderbar, wenn Eltern sagen, du kannst was, was ich nicht kann. So ermutigend. Also wenn Sie dauernd sehen, das sind die Perfekte, die dampfen da vorne weg. Und ich möchte jetzt Sie gar nicht belehren. Sie merken, wie tief das hier eigentlich hineingeht. Erbittert Sie nicht. Die Perfektion auch eines Elternhauses kann Kinder so beängstigend sein. Es war mir lange Zeit eine Last, warum so viele Pfarrerskinder
wie bei Müllers Vieh auch Schwierigkeiten haben. Und ich bin eigentlich dankbar, dass auch unsere Kinder das gemerkt haben, ein Pfarrhaus ist wie ein anderes Haus, ist überhaupt gar nichts Besonderes. Es war relativ selten gewesen, dass jemand den dummen Satz gesagt hat, gerade ihr und so weiter. Das, was denn gerade bei Kindern das auslöst. Sondern, dass sie so sein dürfen, wie alle anderen eben auch. Denn das ist ihnen so eine furchtbare Last, ich muss irgendetwas wider mein Gewissen machen, was ich gar nicht kann. Und unsere Kinder stehen im höchsten Stress, auch gerade bei christlichen Familien. Und das betrifft auch jetzt Paten und alle, wo sie mit Kindern zu tun haben. Ich bin ihnen unheimlich dankbar, wo sie die Kinder loslösen. Und hier ist auch ein besonderer Dank von mir mal zusammen, wenn ich so ganz persönlich das sagen darf, an die Jugendarbeit, auch an die Mitarbeiterinnen, Frau Weber oder die Angela Werner früher und so weiter. Die Kinder, die natürlich ganz früh sich außerhalb des Elternhauses orientieren wollen, gerade am christlichen Haus, und das ist ganz wichtig, dass sie da Bezugspersonen kriegen, die ihnen Vorbild sind. Und das ist so herrlich, wenn man dann sieht, da haben sie eine Leitung gehabt, denn die Eltern, die können dann nur noch erbittern oder scheu machen oder Menschen wirklich auch schädigen, dass sie keinen Mut mehr haben, dass sie psychisch krank sind. Das ist eine ganz, ganz große Gefahr, dass das hier passiert. Und wissen Sie, die Ängste und so, bei uns ist es ja alles ein Chaos, was sich da drin verbirgt. Und wir sind ja froh, dass einige in unserer Gemeinde auch dann noch helfen, wenn schwere Krankheitsstörungen da sind. Und man kann auch da mit Liebe und Verständnis wieder manches zurechtrücken und aus mancher Spannung und aus mancher Stresssituation wieder einen rausholen. Aber dass man es hier sieht, der Paulus gibt uns, und das ist fürs Gesamte wichtig, gar nicht konkrete Familienregeln mit. Er sagt nicht, so und so muss eine Familie sein. Er sagt nicht mal, wie ihr Hausandacht auszusehen hat. Da haben sie einen großen Spielraum, wie sie alles gestalten und organisieren. Aber er gibt gewisse Maßstäbe, nichts ohne Liebe. Und es kann nie sein, habe ich bei meiner Großmutter als noch mitbekommen, als Kind schon, hat sie sich furchtbar über moderne Erziehung aufregen können. Er hat gesagt, es darf nie sein, dass Kinder ihre Eltern schlagen. Sagt sie, das ist unbiblisch. Dabei war die gar nie für uns Autoritätsperson, die war so in ihrer Liebe mit uns so verbunden, die das war ein und alles. Aber da hat sie irgendwo gesagt, das ist eine Sünde. Weil hier etwas, da, wenn ein Kind sich so erhebt, dann hat es auch später vor nichts mehr Respekt und kann nicht wissen, wo die Grenzen seines Lebens liegen. Also, ich glaube, das genügt, dass wir einfach so ein bisschen von dieser Familie, jetzt haben wir jetzt noch ein Wort zu den Sklaven. Das ist natürlich schon hart und da haben die etwa die marxistischen Studenten auch bis jetzt hinein immer sehr gespottet über den Paulus, dass der Paulus die Sklaven zum Gehorsam aufgerufen hat. Es ist ja die Frechheit in Person, dass ausgerechnet die Marxisten, nicht, die ja den schlimmsten Terrorstaat gegründet haben in unserer Zeit. Und in der DDR, ich weiß nicht, der Bischof Leicht wurde von wie vielen IMs überwacht, gab 17 oder 11 oder 23, ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf. Sogar die Liebesbriefe seiner Frau liegen kopiert beim Stasi. Ja, steht jetzt in der neuesten Presseausgabe von IDEA, von Bischof Leicht, so ein Terrorregime. Und die sagen, wie man die Sklavending aufheben soll. Denen brauchen wir es nicht glauben, sondern Paulus ging es darum, lesen Sie mal einen Philemon-Brief, dass die Herren die Struktur aufheben und dass wir auch in den Verhältnissen, wo sie etwa Chef sein müssen, ein Klima haben. Sie können nicht einfach sagen, macht, was ihr wollt. Es geht ja auch nicht, wenn sie irgendwo Verantwortung tragen. Das ist ein Haushalter. Aber dass sie ein Klima des Vertrauens und der Liebe und des Verständnisses entwickeln. Und ich bestreite, ob wirklich etwa das Patriarchalische in mancher christlichen Firma im vorigen Jahrhundert wirklich so viel schlechter war, ob das heute besser ist, wo man wirklich nur unter dem Diktat der Zeituhr steht und des Akkords. Und die äußeren Formen sind es gar nicht. Und wir leben auch heute in keiner freien Welt, sondern wir müssen auch heute uns einordnen, obwohl wir eine gleitende Arbeitszeit haben, müssen wir uns einordnen, muss der Kopf einziehen und darf sich nicht auflehnen und das ist überall so. Und man muss eben dann dort aufpassen und sagt, man hat einen wunderlichen Chef und auch dort muss man Rücksicht nehmen und man kann nicht um jede Frage prozessieren. Und das war sicher gar nicht dumm beim Paulus, er sagt, an dem liegt es gar nicht. Du kannst von innen her auch die Zwangsordnungen aushöhlen und das ist richtig. Und indem man nämlich sagt, dient dem Herrn und nicht den Menschen. In allem machen wir es nicht um der Menschen willen, sondern um den Herrn. Übrigens, wenn Sie für irgendjemand was gemacht haben, sagen, ich habe dem zum Geburtstag gratuliert, dann regen Sie sich furchtbar auf und sagen, der hat mir nie dafür gedankt. Wenn Sie es für Menschen machen, sind Sie immer der Undank. Machen Sie es für Gott, sagen Sie, ich habe einfach Liebe weitergegeben. Das ist mein Lebensziel. Ich warte gar nicht auf ein Echo. Werden Sie nie enttäuscht sein. Wenn Sie für Menschen arbeiten, werden Sie viele Enttäuschungen erleben. Dann werden Sie bitter und sagen, es hat alles keinen Wert. Aber seien Sie doch voller Liebe und tun Sie oder gastfrei oder was Sie machen und fragen gar nicht, wie kriege ich das zurück, sondern ich tue es, weil ich in der Zeit, kurzen Zeit meines Lebens in dieser unheimlichen Welt einfach Liebe weitergeben will. Und ich möchte die Gaben benutzen, dass ich damit Freude gebe. Und das können nur Leute, die vor dem Herrn stehen, so wirklich wirken. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Menschenfurcht ist schlimm, Menschenabhängigkeit, Druck von Menschen, Angst vor Menschen sollten sie nie haben. Es hilft dann immer, wenn man betet vor so einer schwierigen Begegnung. Sagt, Herr, du hast den jetzt auch in deiner Hand und vor dir ist das auch bloß ein Männle. Hat auch nicht viel. Sie brauchen keine Angst vor Menschen haben, sie stehen vor Gott und Gott sendet sie. Aber tun sie das, was sie tut, von Herzen als dem Herrn. Und dann, auf einmal wird ihr Leben von einer Freude erfüllt sein. Und wo sie sind, mit welchem Dienst auch immer, und jetzt geht es wieder darum, dann ist es gar kein schlechterer Ort, dass sie sagen, ich mache Küchenarbeit. Ist doch schön. Ist doch schön. Und auch als Mann, und dann mache ich das, und wenn ich nur Freude damit geben kann, und wenn ich was tue, und ich bewundere jetzt unsere jungen Väter, die noch weiter, das hätten wir gar nicht können, die Kinder so perfekt wickeln und rumtragen und auf der Bauch binden und alles. Ist doch herrlich, weil ich etwas dem Herrn tue und weil mein Leben gefüllt ist, und das ist wunderbar, wenn auch hier eine Flexibilität entsteht, die ganz neu ist. Aber ich möchte es auch für ihr Leben übertragen, vor allem auch für ihr Berufsleben, nie Menschen dienen. Nie ihrer Karriere. Sie werden ein armer Mensch sein. Es dankt Ihnen doch niemand. Glauben Sie denn wirklich die Sprüche, wenn der Betriebsratsvorsitzende oder der Chef sagt am Grab, er wird unvergessen in unserer Firmengeschichte sein. Die sind doch froh, dass er weg ist, der Querkopf. Nicht? Und so, das ist doch alles dumme Sprüche. Und wenn Sie das kann doch nicht sein. Und dann, wenn Sie sich so Blechle und Verdienstkreuz und so. Was soll es denn? Hat doch alles gar nicht, was ich sagen, aber ich habe in meinem, dass ich sagen, ich habe in meinem Lebensweg Menschen einfach das gegeben und das bleibt. Und das schafft ein Echo und wird weiterwirken und dann ist ihr Leben reich. Er spricht hier vom Gericht, das betrifft vor allem das Unrecht, das wir tun, auch das falsche Verhalten, das ist klar, dass ich vor dem Herrn stehe. Denn vor ihm gilt kein Ansehen der Person, ob Herr oder Sklave. Und das ist wieder das Wunderbare. Ich möchte aber noch ein paar Sätze anfügen zur Sklavenfrage, weil mir das wichtig ist. Sie werden immer wieder hören, dass mit diesen Sätzen die Sklaverei toleriert wurde. Ist völlig verlogen. Ist völlig verlogen. Sondern die Sklaverei wurde immer überwunden. Warum wurde sie abgeschafft? Sie ist nicht im Altertum abgeschafft worden bei den Griechen, sondern immer nur, wo das Evangelium hinkam. Allerdings ist es eine tragische Sache, dass in der Neuzeit, im 18. Jahrhundert, die Sklaverei so furchtbar gewütet hat. 300.000 Sklaven in 20 Jahren nach Westindien gebracht von Afrika. Aber doch nicht von Christen, das waren doch Namenschristen, die versoffen waren bis unter die Haut. Hat doch mit dem Christentum nichts zu tun gehabt. Und das wollte ich Ihnen bloß nochmal sagen. Ich habe Ihnen mal früher schon erzählt, Grenville Sharp war in England ein Schreibergehilfe. Und er hat sich so in die juristische Frage hineingevertieft, weil er das Elend der Sklaven, die ihn damals in England eben nicht ertragen hat. Und er wurde Rechtsanwalt und hat zum Schluss beim höchsten Gericht in England durchgesetzt, dass nur Sachen besessen werden können und nie Menschen, und hat durch eine Entscheidung des obersten Gerichts die ganze Sklavenpraxis damals ausgehebelt, noch bevor der Wilberforce überhaupt im Parlament anfing. Und dieser Grenville Sharp war ein ganz frommer Bibelmann. Und das war der Mann, der in Sierra Leone die erste Schiff der befreiten Sklaven runtertransportiert hat, der einen Rückschlag nach dem anderen erlebt hat und der mit seinen Freunden der erste Kämpfer war. Und die waren dann mit dem John Juden, der das schöne Lied Amazing Grace gedichtet hat. Und dann mit dem jungen eigentlich ein Ehrgeizling, dem Wilberforce, der dann Parlamentarier war, gab mit 23 Jahren, und der dann im Parlament das hochgehalten hat, gesagt, sowas duldet unsere große Nation. Dass die auf 40 Zentimeter war eigentlich der Mindestplatz im Schiff, wo die gelegen sind, die wurden bis auf 20 Zentimeter Lagerraum zusammengequetscht. Die waren oft so verkrüppelt, die Sklaven, dass sie gar nicht mehr später richtig laufen konnten und ihre Glieder erheben konnten. Ich habe mir das selber mal zusammengeschrieben, das wäre ein Abendvortrag für sich, dass man mal dieses Elend der Sklaverei sind, da waren es die Bibelchristen, die das abgelöst haben. Ich habe mal im Flugzeug so diese Financial Times, die mit dem gelben Papier da mitgenommen, die hat es da, die Wirtschaftszeit, und da war ein toller Artikel drin über die Befreiung der Sklaverei. Und dann schließt der Artikel, da hieß es, die einzige Gruppe, die das Verdienst, die Sklaverei bekämpft zu haben und wirksam abgeschafft zu haben, sind die Evangelicals, die Evangelikalen von England gewesen, die es gemacht haben. Bloß, dass man es mal historisch weiß. Und dann können Sie selber im Lexikon gucken und sich die Taten, die Fakten auch noch aufschreiben, dass wir uns nicht hier Falsches sagen. Aber der Paulus hat gesagt, doch, der Kampf lohnt es so gar nicht, ihr, die ihr drin seid. Da hat er gesagt, komm, du kannst es von innen her überwinden und du kannst deinen Chef gewinnen. Und wie gesagt, der Philemonbrief ist ein wunderbares Beispiel, wo der Paulus genau sagt, wie weit und wie weit nicht. Und das ist schön. Und es ist auch gut, dass der Paulus hier uns nicht eine Revolutionsanleitung gibt, sondern einfach die Hauptlinien, die uns helfen, unser Leben besser zu bestehen. Ich glaube, Frau Rieger, jetzt machen wir es ohne Singen. Schade. Ich hätte gern nochmal genommen, aber wir müssen aufhören. Lieber Herr, du triffst uns hier auch in unserem Wesen, wo wir immer wieder uns anpassen an den Zeitgeist, an die ganze Art der Welt. Wir wollen doch deiner Liebe ähnlich werden, deiner Art, wie du das Böse überwindest mit Gutem. Hilf uns, dass wir auch heute sensibel werden, wo Menschen um uns her leiden, wo wir ihnen helfen können und auch wo wir anderen Unrecht tun. Stell es uns unter die Augen, damit wir umkehren, und hilf doch, dass auch niemand, auch in unserer Gemeinde, sich zurückgesetzt fühlt oder auf die Seite gedrängt vorkommt, sondern dass wir eine Gemeinschaft sein können, wo alle nur dich ehren und durch dich geliebt und gestärkt werden. Wir denken jetzt heute Abend auch an die Kranken und die Alten, die sich oft so überflüssig vorkommen. Zeig uns, wie wir ihnen dienen und helfen können und ihnen Mut machen können. Zeig uns auch unter den Kindern und Jugendlichen, die schon so zerbrochen sind, die geschädigt sind, dass wir sie aufrichten und ermutigen und ihnen helfen. Erbarm dich doch der vielen notvollen Menschenschicksale, dass wieder dein ursprüngliches Schöpfungsbild hergestellt wird und das Schöne erneuert wird. Erbarm dich auch der vielen zerbrechenden Ehen und gib du deinen Geist diesen Eheleuten, dass sie sich ganz neu vor dir als Beschenkte und Begnadigte erkennen. Amen.